habe auf Record gedrückt, lieber Manuel.
Lieber Simon, ich habe
heute
wieder Zitate ohne Ende vorbereitet.
Okay.
Ich habe eins, das zum Rest nicht dazu passt, aber zu uns immer passt.
Aha.
Rick Rubin.
Oh.
Dein Lieblingsproduzent.
Ja.
Ziel der Kunst ist es nicht, Perfektion zu erlangen, sondern miteinander zu teilen, wer wir sind und wie wir die Welt sehen.
Sehr schön.
Fangen wir an?
Ich würde sagen, wir fangen an. Noch so einen schönen. Lass uns es mit allen anderen auch teilen. In diesem Sinne, lass uns starten.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie vernommen haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Kurz bevor wir wirklich loslegen, möchten wir Ihnen kurz ein paar Dinge mitteilen. Wir sitzen in einem wunderschönen alten Stadttheater in Steyr. Steyr in Österreich. Das Haus ist schon älter, würde ich sagen. Restaurierter Innenraum. Schaut ein bisschen noch 60er, 70er aus. Ich kann es aber nicht sagen. So sehr viel Holz, sehr viel Geometrie, hat was wahnsinnig Modernes, ganz tolles Stadttheater.
Wahnsinnig schön.
Noch nie davon gehört, aber ich bin jetzt schon schockverliebt in dieses Theater. Wir sitzen in einer Loge auf Türkis, eher fast ins grünlich übergehenden, gepolsterten Sesseln. Und ich finde es gerade herrlich.
Ja, du bist richtig glücklich. Es ist schön. Wir werden in exakt 2 Stunden hier auftreten. Wir haben aus unseren Kritikern oder von unseren Kritikern und Kritikerinnen gelernt. Wir werden hier auftreten, sind vor der Vorstellung. Es ist aber kein Hintergrundlärm zu hören.
Genau, also wir versuchen alles zu vermeiden. Kann natürlich immer passieren.
In dem Moment
so,
geht die Tür auf und der Haustechniker kommt herein.
Genau, das kann natürlich passieren, es tut uns leid, wir versuchen das so runter zu begeln, wie das möglich ist. Die Türen sind alt, deswegen knarren sie.
Ich möchte gerne noch sagen, der Lukas Capella, der hier ein Wirtshaus und eine Gourmetstätte betreibt, beketert uns fantastisch und du hast schon über Kooperationen mit ihm gesprochen. Also wenn der CEO loslegt, dann macht er gleich Nägel mit Köpfen.
Ja. Falstaffer Öffnung des Jahres, glaube ich.
Gewaltig.
Ja, für unsere deutschen ZuhörerInnen muss ich kurz erklären, Falstaff ist eine Gourmet-Zeitschrift, eine Kulinarik-Zeitschrift. Ja. Das ist ein bisschen das, was unsere Rubrik erfüllt, wobei wir das natürlich in unserer Kulinarik-Rubrik nicht machen. Wir bewerten nicht wirklich und Falstaff bewertet aber auch und besucht ganz viel und da geht's haben verschiedene Themen teilweise im Falstaff. Also da kann es geht aber immer im Groben um Kulinarik.
Das Wirtshaus heißt Putz und Stingel und das Hotelrestaurant hotel-capella.at, falls Sie sich das anschauen wollen.
Richtig. Gut. Und das hat auch die Falstaff-Eröffnung des Jahres, glaube ich.
Zweiteres. Genau. Die Verena hat uns vor sehr langer Zeit, ich glaube kurz nachdem dieser Termin online gegangen ist, einen Brief geschrieben, den möchte ich kurz vorlesen. Liebe Herren, ich freue mich auf den Kabarettabend in Steyr und bin begeistert, dass der Veranstaltungsort das Stadttheater ist. Vielleicht kann ich euch durch meine Erfahrung und meinen Bezug zu diesem Theater ein wenig mitreißen und begeistern. Ende der 80er Jahre hatte ich im Erdgeschoss in den immer noch erhaltenen klassischen Räumen mit großen Wandspiegeln und Ballettstangen Unterricht. Erfolglos, aber mit schönen Erinnerungen. Das Theater selbst, also der erste Stock, hat mich als kleinen Menschen mit dem vielen roten Samt, den großen Kugellampenspiegeln überall und der grantigen Garderobendame, die in meiner Erinnerung immer eine 100er Chick anzünden hatte, massiv beeindruckt. Damals war es für mich allerdings noch das Kino in Steyr. Irgendwann wurde es geschlossen, dann war lange nichts und plötzlich gab es wieder ein paar Veranstaltungen dort. Jetzt beobachte ich meinen Sohn, wie er mit großen Augen die Stiegen raufgeht und schaue mit ihm den Gang hinter die Bühne ins Kammer links, ob wir den Herrn von der Feuerwehr sehen, bevor wir unsere Plätze suchen. Es ist einfach herrlich. Und ich bin so gerührt, jedes Mal. Ich inhaliere dieses Theater förmlich. Und obwohl ich seit vielen Jahren präpotente Nichtraucherin bin, muss ich schmunzeln, wenn ich dabei immer noch ein kleines bisschen die 100er milde Sorte der Garderobendame rieche.
Ja, ich kann das ja, das ist schön, dass ich das lustig, ja? Weil ohne das, diesen Brief im Gedächtnis zu haben, ist es ja, das spiegelt sich ja ganz viel wider, was ich hier beim Reingehen auch. Wir sind auch interessanterweise beim Ballettsaalschild schon vorbeigegangen und haben sofort ein Foto gemacht.
Ja, das Foto auch schon auf den Kanälen gepostet.
Ach, hast du schon?
Du hier dankenswerterweise aufgebaut hast.
Ah, wirklich? Ja, lustig.
Jeder
ja,
macht lustig. Das.
Wobei, den Ballettsaal haben wir uns noch nicht angesehen, das aber stimmt. Den schauen wir uns vielleicht auch noch an. Wir haben für heute, wollen wir gleich in, ich meine, diese Rubrik Fehler hat sich ja ein bisschen durch den Feedback-Freitag ein bisschen erübrigt, oder gibt es die trotzdem noch?
Die Rubrik gibt es theoretisch. Im Moment sind wir so zeitnah, dass mir keine Fehler bekannt sind.
Gut, wir werden sicher welche gemacht haben. Dafür entschuldigen wir uns. Ja, naja, gut, einen gibt es.
Einen gibt es. Möchtest du darüber sprechen?
Fehler, Fehler,
Fehler. Ja, was hat sie denn zu... Und so, es geht um Gerda Messner, sehe ich da gerade auf dem Monitor.
Ja, die Gerda Messner hat uns wieder mal geschrieben.
Ja.
Sie schreibt, dass ihr zu Ohren gekommen sei, dass wir sie auf der Bühne sozusagen verwenden.
Ja.
Als Figur, obwohl sie zuerst im Podcast aufgetaucht ist. Es ist natürlich jetzt interessant, weil ich glaube, wir haben sie erfunden und sie glaubt aber jetzt, sie hat sich verselbstständigt. Sie glaubt, dass sie ein eigenes Leben führt.
Das ist ein bisschen das, die Angst, die viele mit der KI haben.
Mhm, so ist es. Also die Gerda Messner ist eine Bühnenfigur, die irgendwann im Podcast Briefe geschrieben hat und sie glaubt jetzt, dass sie eine reale Person ist.
Ja, also es ist dieses KI-Problem, wo wir Angst haben, dass sich die KI irgendwann verselbstständigt. Gerda Messner verselbstständigt sich gerade.
Ja.
Das war ein bisschen abzusehen, dass das passieren wird. Aber das ist ein Restrisiko, das ich gerne mitnehme. Wir haben ein Thema für heute vorbereitet.
Ja, genau. Okay. Ich habe mir, es passt nämlich wundervoll, weil ich finde, dieses alte Theater erinnert mich daran, dass mir diese altmodischen Werte irgendwie wichtig sind. Und du bist letztens, ich weiß nicht mehr wo, plötzlich wie Groucho, in Berchtesdorf warst, du bist plötzlich wie Groucho Marx über die Bühne stolziert. Und ich liebe die Marx Brothers. Das war für mich eine der Initialzündungen, diesen Beruf zu machen. Und speziell Groucho war irgendwie meine Figur, weil mein Bruder war Harpo, weil der hat auch wenig gesprochen. Ich war immer Groucho, verstehe. Immer die Goschen offen. Und Groucho würde heute sicher auch einen Podcast machen, denke ich mir. Und deswegen fand ich diesen Kreis, der sich da schließt, schön. Und habe ich mir gedacht, wir könnten ein bisschen, außerdem ist Monsieur Nomis letztens entstanden in der Feedback-Folge, Simon umgedreht, auch so eine Ballettfigur. Und deswegen, ich habe die Biografie, die Autobiografie Groucho und Marx, das hat er, seine Autobiografie, gelesen und finde die sehr gut und habe ein paar Zitate mitgebracht und haben mir gedacht, wir könnten ein bisschen über, was es heißt, so, weil die Marx Brothers sind ja auch wahnsinnig viel, bevor sie ihren ersten Film gemacht haben, sind sie jahrelang durch die Provinz getingelt und haben sich wirklich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Sketche erspielt.
Wollen wir vorab über die Marx Brothers kurz sprechen?
Gerne.
Oder ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass viele HörerInnen die Marx Brothers nicht kennen.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube fast.
Ich glaube, du unterschätzt unsere HörerInnen
es
gerade.
Ist, weißt du, es ist, ich finde das, ich finde es, also das hat, glaube ich, gar nichts mit Unterschätzen zu tun. Sondern wir haben in unseren Bereichen, wir haben in unserem Bildungssystem, in den Schulen, haben wir keinerlei Filmbildung. Wir schauen uns in den Schulen Filme an, die vorgeschlagen werden von Bildungsministerien. In Deutschland gibt es das auch. Da gibt es dieses Prädikat wertvoll, wo jeder Produzent versucht, das zu bekommen und so. Solche Filme werden in Schulen gezeigt, aber ich glaube, es gibt keine Lehrer oder Lehrerinnen, die tatsächlich gezielt filmisch Filme aussuchen. Deswegen habe ich den Eindruck, ich kenne nicht viele Kinder, die in ihrer Jugend die Marx Brothers gesehen haben, wo die Eltern gesagt haben, wir schauen uns die Marx Brothers bewusst an. Ich habe das mit meinen beiden Großen gemacht. Meine Kleinste finde ich noch zu jung dafür.
Ja, vielleicht, aber nicht mehr lange.
Nicht mehr lange, aber jetzt ist es, glaube ich, noch zu früh. Ich würde das noch nicht machen. Deswegen hat es gar nichts mit Unterschätzen zu tun, sondern eher mit dem Gefühl, dass die Marx Brothers, glaube ich, nicht so sehr präsent sind, wie du das gerne hättest.
Ich würde mir das wünschen, muss jetzt einmal auch meine Eltern einmal hier positiv erwähnen. Wir hatten, habe ich schon oft in Interviews erzählt, ich möchte es gerne kurz nochmal erzählen, wir hatten keinen Fernseher Und die Eltern sind mit uns ins Stummfilmkino gegangen. Für mich ist das eine ganz frühkindliche Prägung. Charlie Chaplin, Buster Keaton, Marx Brothers. Und es gibt noch Stummfilmkinos, Breitenseer Lichtspiele zum Beispiel. Und sicher auch in Deutschland einige. Das lohnt sich total, auch mit Kindern, weil das eine ganz frühe Form von anarchistischem Humor ist. Und die Marx Brothers speziell haben mich fasziniert, weil ich auch mit Geschwistern aufgewachsen bin und einfach vier Brüder, die von ihrer Mutter, jüdische Familie, sehr früh auch, heute würde man wahrscheinlich sagen, fast castingmäßig, sie hat ihnen mit dem wenigen Geld, das da war, Anzüge geschneidert und sie wirklich als Teenager schon durch die Lande gejagt. Am Anfang haben sie, glaube ich, viel gesungen, dann wurde das Komödiantische immer stärker und irgendwann wurden sie Stars in Hollywood.
Genau, und es gibt diesen berühmten Croucho-Gang, ja, der ganz tief in Knien gehend, lang und schnell über die Bühne läuft in einem Wahnsinn. Und den habe ich letztens einmal in einer Szene in unserem Stück, weil die Bühne so groß war und sehr lang war, um schnell zu dir zu kommen, bin ich ganz tief in den Knien, habe ich den Croucho-Gang gemacht.
Ich freue mich drauf, wenn er heute vielleicht hier im Stadttheater Steyr wiederkommt. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen.
Ja, möchtest du irgendwelchen Marx Brothers Filme speziell, Marx Brothers in der Oper, nein, Marx Brothers auf See?
Genau, man kann irgendwo anfangen, ich finde, es hat keine Chronologie, muss es nicht, also ich finde es ganz tolle Filme, ich finde es wahnsinnig unterhaltsam, gerade mit Kindern finde ich es toll, aber auch für Erwachsene, also es ist ein Stück Geschichte und ich finde es ein bisschen vergessen, ich finde es ein bisschen schade.
Absolut. Insofern machen wir ein bisschen Bildungspodcast jetzt.
Ja, lass uns mal, also du hast ja Zitate rausgehen.
Ich habe ein paar Zitate, die dich vielleicht sozusagen animieren könnten. Groucho Marx: Das Geheimnis des Lebens sind Ehrlichkeit und fairer Umgang. Wenn du das vortäuschen kannst, hast du es geschafft.
Ja. Sehr lustig, ist wirklich, ja, sehr gut.
Es gibt von ihm auch das, glaube ich, wahnsinnig oft zitierte und wo keiner mehr weiß, wo es herkommt, aber ich glaube, es kommt tatsächlich von ihm. Sie haben, also das zitiere ich jetzt aus dem Gedächtnis, wir haben in Orten gespielt, wo ich nicht einmal über den Zaun gehängt begraben sein möchte. Das ist, glaube ich, geht auf Groucho zurück.
Ist das von ihm? Also ich kenne das gut, aber
ich möchte auch nicht Mitglied in einem Club sein, der mich als Mitglied akzeptieren würde.
Ist das auch von
ihm? Ist auch Groucho.
Ah, ja. Echt? Also das wusste ich nicht.
Es gibt auf YouTube, er hat dann spät noch, nach den Marx Brothers, noch so eine, heute würde man wahrscheinlich sagen, ja, so eine Wissensshow, wo man Geld gewinnen konnte, im amerikanischen Fernsehen moderiert. Und auch das ist mit einer unglaublichen Eleganz und da kommen so junge Menschen in Anzügen und schicken Kleidern und versuchen $50 zu erspielen und er raucht Zigarre natürlich, ist zauberhaft.
Er raucht immer Zigarre, muss man dazu sagen. Das ist irgendwie auch ein bisschen ein Signature-Move von ihm.
Warum ich das so schön finde, dass wir jetzt auch durch die Provinz tingeln und gleichzeitig aber viel vorhaben, diese gemeinsame Arbeit auch sozusagen auch wieder in unserem Kernmetier filmisch darzustellen. Es gibt die Geschichte von Marx Brothers, ist auch in dem Buch, dass als sie erst endlich nach Jahren des Herumtingelns für den Broadway, für die erste Broadway-Show, das Geld zusammengekratzt hatten, haben sie quasi nur die Best-of-Szenen der Sketche, die sie seit Jahren in der tiefsten Provinz, wo sie mit faulen Eiern und so beworfen wurden und oft mehrmals täglich aufgetreten sind. Und die Sketche, die wirklich gut funktioniert haben, haben sie in Broadway gespielt und dann war es nach Hollywood ein kompletter Durchmarsch, weil es halt vollkommen klar war, die spielen das Best-of-Material, das ist so oft durchgenudelt, sie wissen ganz genau, wie die Pointe sitzt, dass es sozusagen ganz schnell gegangen ist. Erste Broadway-Produktion und dann gleich der erste Film in Hollywood. Nach Jahren des Tingelns. Sollen wir eine Rubrik zwischenwerfen oder machen wir gleich?
Achso, wir können noch eine Rubrik zwischenwerfen.
Bitte, drehst du das Glücksrad wieder mal.
Warte mal, kurz, warte.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Heldinnen der letzten Tage oder der letzten Zeit. Da hast du dir was heute rausgesucht,
ja,
was ich wirklich zu 100%, muss ich jetzt einmal kurz, bevor wir es nennen sozusagen, möchte ich was dazu sagen. Ich möchte es zu 100% unterstützen.
Ich freue mich über deine Unterstützung. Das gibt mir sehr viel Kraft.
Nein, wirklich, ich möchte wirklich zu 100% unterstützen, weil es wirklich etwas Verbindendes ist, weil es was ist, was uns so abgeht in dieser digitalen Zeit. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht das Bashing auf alles Digitale machen, überhaupt nicht. Das hat alles seine Qualität und wunderbar. Und ich finde auch, Online-Bestellungen sind sicher für wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig praktisch. Aber in dem Bereich muss ich einfach sagen, es hat was Beruhigendes, es hat was Verzauberndes, was jetzt gleich kommt, deine Heldinnen, es hat was, es ist ein Raum, der... Es ist sowohl in der Wohnung etwas, was einen verzaubert, als auch, wenn man hineingeht in so einen Laden, es in eine andere Welt zieht und man merkt, wenn man da hineingeht, dass einem die gesamte Welt oder Erde zu Füßen liegt.
Das hast du schön eingeleitet. Die Heldin, die ich ausgesucht habe, ist die Buchhändlerin oder der Buchhändler. Aber es sind in meiner Erinnerung, meine Schwester ist auch Buchhändlerin, sind es öfters Frauen, aber die Männer sind mitgemeint. Die lokale Buchhändlerin. Es war gerade Welttag des Buches und es gab jetzt auch so eine Aktion im Internet, ich glaube von der Petra Hartlieb angestoßen, ich weiß aber nicht, ob sie es alleine gemacht hat, ist auch egal, dass man bitte darauf hinweisen möge, dass es war während der Pandemie, hat das ganz gut funktioniert, da haben sich die Leute, hatten sie wahrscheinlich auch mehr Zeit darauf besonnen, man könnte doch eigentlich bei der Buchhandlung ums Eck bestellen und muss nicht immer zu den Konzernen oder immer zu Amazon gehen. Und das ist ein bisschen wieder leider zurückgegangen und wir wollen einfach nur aufrufen, es ist... nicht nur genauso einfach, sondern auch noch viel schöner und genauso schnell da, wenn Sie Ihre Bücher in Ihrem Grätzl bestellen, bei der lokalen Buchhändlerin und nicht im Internet. Ich finde, man kann alles im Internet bestellen, aber Bücher bitte nicht.
Schön, dass du, naja, ich bin dafür, dass man vieles man andere auch nicht im Internet bestellt, aber ja, klar, logisch.
Wo bestellst du deine Waffen zum Beispiel?
Ich gehe lieber zum Büchsenmacher.
Okay, ja, na, weil ich mache das schon im Darknet. Weil
verstehe, ich gehe zum Büchsenmacher okay, noch.
Gehst du noch wirklich zum Waffenhändler und zum Büchsenmacher?
Ich gehe wirklich zum Büchsenmacher, weil aber bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich ja sehr spezielle Wünsche habe,
ja,
wie das Gewehr ist, wie der Griff aussieht und so.
Weil du bist auch, ein bisschen Laborist.
Ich bin
auch
ein bisschen Laborist und so, was ich will. Also insofern ist das. Aber ich möchte nochmal was aufgreifen, was du genommen hast mit... Buchhändlerinnen, ja. Mhm. Ist interessant, weil ich hatte einen sehr schönen Buchhändler, ist auch lustig.
Ich hatte einen sehr schönen Buchhändler. Ja. Schon wieder, bevor du ihn mit deiner Waffe erlegt hast.
Also, er war auch sehr attraktiv, gar keine Frage. Ich hatte aber kein amoröses Verhältnis zu ihm. Das nicht, sondern eher zu den Büchern. Mhm. Aber Divan hieß der Laden in der Reichsstraße in Berlin. Ich habe ja, wie viele HörerInnen wissen, sehr lange in Berlin gelebt. Und der Divan hat lange nicht renoviert gehabt. Jetzt hat er renoviert, aber jetzt wohne ich auch nicht mehr in Berlin. Mhm. Und ich bin auch schon lange weggezogen aus dem Westend in Berlin. Es ist viele, viele Jahre her, dass ich umgezogen bin. Aber wie ich im Westend gewohnt habe, und es waren doch, glaube ich, fast, ich weiß es jetzt nicht, aber könnte sein, dass es fast 2 Jahrzehnte waren, nicht ganz wahrscheinlich, war das mein Buchhändler? Da waren sehr viele Frauen, das stimmt, aber lustigerweise hatte ich einen Buchhändler. Das war mein Kontakt sozusagen. Mhm. Und er wusste natürlich, das ist ja auch ein Vorteil, der Algorithmus weiß viel, das ist richtig. Der Algorithmus schlägt einem aber in der Regel das vor, was man schon hat und was dazu passt. Und der Buchhändler in meinem Fall, ja, also ich spreche jetzt konkret von meinem Buchhändler im Divan damals, in der Reichsstraße in Berlin, Charlottenburg. Und der hat mir natürlich auch Dinge vorgeschlagen, auf die der Algorithmus nicht gekommen wäre. Der Algorithmus macht keine Fehler, wie wir alle wissen. Die KI macht auch keine Fehler. Kunst entsteht ganz oft durch Fehler. Kreativität entsteht ganz oft durch Fehler. Das Schöne entsteht ganz oft durch Fehler. Und das hat der Algorithmus nicht. Und insofern habe ich eine sehr innige, nicht amoröse Beziehung zu meinem Buchhändler gehabt.
Wie schön. Mir geht's ähnlich. Ich habe auch die Ulla und auch meine Schwester. Und wenn mir die einfach so Bücher hinlegen, dann ist das quasi ein fleischgewordener Algorithmus, der aber viel treffsicherer ist. Das stimmt.
Ja. Na, eben, weil er auch Fehler haben kann.
Weil er sich auch irren kann, wenn man sich so auch sagen kann, bist du Depp, das ist jetzt kompletter Griff in Gatsch gewesen.
Ja, das hätte ich nie gelesen, hätte man nie ausgesucht. Mhm. Aber toll, danke dafür.
Ja, richtig.
Das ist es eben, ja. Mhm.
Genau, und eben, was ich das Tolle am Lesen finde, ist ein bisschen abgedroschen, trotzdem nicht weniger wahr. Wenn man liest, muss man sich permanent sozusagen in jemanden hineinversetzen. Es ist sozusagen, es schult die Empathiefähigkeit. Aber das nur am Rande, und das ist in diesen Zeiten nicht das Unwichtigste.
Kindle hast du auch schon ausprobiert eigentlich?
Meine Frau liest alles mit dem Kindle und es ist super, weil wenn der andere, also es ist am Abend gut, wenn einer schon schlafen will und der andere nicht, aber ich kann nicht, ich wirklich, da bin ich wahnsinnig unflexibel, ich schließe Kindle für mich komplett aus. Also abgesehen davon, dass Kindle ja auch von Amazon hergestellt ist, gibt es aber auch Alternativanbieter natürlich.
Glaube ich auch, oder?
Ja, gibt es. Aber na, geht nicht. Ich muss Eselsohren machen, ich muss reinzeichnen in meine Bücher.
Ja, finde ich auch toll. Finde ich toll. Also ich finde auch antiquarische Bücher, weil du das ja sagst, Eselsohren und reinzeichnen. Mhm. Ich finde antiquarische Bücher natürlich wahnsinnig toll auch, weil ich es ganz toll finde, wenn ich ein Buch habe. Also es kommen zwei Dinge. Das erste, ich finde es toll, ein antiquarisches Buch zu kaufen, wo eine Widmung drinnen steht.
Ja, stimmt.
Weil das ist nochmal eine neue Geschichte, die sie aufbaut.
Ja.
Und zweitens finde ich es auch toll, Bücher zu lesen, die mein Vater, meine Großmutter, mein Großvater oder was auch immer schon in der Hand hatten und sich vielleicht Notizen gemacht haben. Ich mache mir selten Notizen. Ich habe das eine Zeit lang versucht, mir Notizen zu machen, weil ich der Meinung war, ich muss erst anfangen, mir immer Notizen zu machen. Ich bin komplett überfordert. Ich schaffe es nicht. Ich gebe es zu. Ich bewundere es, wenn man vor allem in Sachbüchern genaue Notizen machen kann.
Naja, ich bin ja vielleicht in dem Punkt strukturierter als du. Mein System kennt keine Grenzen. Insofern, ich mache es jetzt so, ich lese das Buch, mache mir Eselsohren und am Ende des Buches, wenn ich fertig gelesen habe, nehme ich mir 2 Stunden Zeit und arbeite die Eselsohren ab, sprich lese alle Seiten, wo Eselsohren drin sind, nochmal genau durch und schreibe mir dann, wenn es dann immer noch wichtig ist oder wenn ich mich noch erinnern kann, warum ich mir diese Eselsohren gemacht habe, schreibe ich es mir in den Computer auf.
Ah ja,
und
habe es dann zum Beispiel Computer,
hier für den Podcast.
Das ist toll.
Das jahrelang gemacht, ohne zu wissen, warum eigentlich. Jetzt mache ich mit dir einen Podcast und freue mich wahnsinnig, dass ich noch für 1000 Folgen Material habe.
Ja, das ist toll. Das finde ich wirklich toll. Das finde ich toll.
Ja, so, das hat sich gelohnt. Also eben. Ich wusste nicht, warum.
Da kann man,
wofür.
Und da spricht wieder für meine These, Fehler machen die Zuerst. Kunst. Weil eigentlich ist es ein Fehler, sich das aufzuschreiben. In der normalen Welt würde man jetzt sagen,
ja, es ist okay, unnötig oder ist,
genau, da würde man
ineffizient.
Das, genau, oder das würde man eher als Fehler abtun. Und da sehen wir wieder, nein, Fehler bringen ganz viel. Fehler sind toll, Fehler sind großartig, Fehler, ein Hoch auf die Fehler.
Das passt vielleicht, dann haue ich dir noch ein Groucho-Zitat aus meinen Notizen.
Gehen wir wieder zum Thema. Die Marx Brothers.
Ja, Groucho Marx schreibt in seiner Autobiografie, auf der Bühne war ich regelmäßig aus der Rolle gefallen und hatte mich ans Publikum gewandt. Nach den ersten Drehtagen in Hollywood sagte der Produzent Groucho, du kannst nicht einfach direkt aus der Rolle fallen und dich direkt ans Publikum wenden. Wie alle Menschen, die an Traditionen kleben, lag er falsch. Ich sprach in all meinen Filmen mit dem Publikum. Manchmal antwortete es sogar. Das fand ich äußerst verwirrend. Ich glaube, das mit dem Antworten war ein Gag seinerseits, aber ich finde den Satz, den er da so rausknallt, wie alle Menschen, die an Traditionen kleben, lag er falsch.
Das ist richtig. Das ist der entscheidende Satz für dich dabei. Für mich ist ein anderer Satz entscheidend.
Ja, bitte.
Das Gespräch mit dem Publikum. Mhm. Gestern hatten wir eine Vorstellung im Weinviertel. Diese Region gibt es in Österreich. Wie sich alle deutschen ZuhörerInnen denken können, gibt es bei uns natürlich ein Weinviertel, weil wir sind ein sehr weinaffines Volk.
So ist es.
Da sind wir bei Klischees.
In Österreich musst du dich rechtfertigen, wenn du keinen Alkohol trinkst.
So ist es. Das sind wir wieder, können wir wieder kurz auf die Frage im Feedback-Freitag zurückgehen. Wenn jetzt einer alle Österreicher über den Kamm scheren würde, dass es nur alle Nazis sind, würden wir uns nicht gekränkt fühlen. Nein, wir würden uns nicht gekränkt fühlen. Wenn jetzt einer sagen würde, in Österreich gibt es keinen guten Wein, da würden wir uns sehr wohl gekränkt fühlen.
Bestimmt. Na,
da könnte man es mal sagen, da haben wir einen nationalen Stolz, dass es in Österreich guten Wein gibt. Aber es gibt auch in vielen anderen Ländern
auch guten Wein.
Auch insofern. Guten Wein. So ist es nicht.
Genau.
Nein. Genau. Und es kam, ich glaube, das dürfen wir sagen in dem Fall. Ich weiß nicht, ob Manfred unseren Podcast hört. Manfred hat sich gestern Abend einen Lebenstraum erfüllt. Er hat nämlich Wir haben mit dem Publikum gesprochen und er hat zurückgesprochen. Sprich, Manfred hatte den großen Lebenstraum, einmal auf der Bühne den Ottifanten zu machen, also als Ottifant über die Bühne zu gehen. Manfred ist 55 Jahre, wohnt im Weinviertel, hat, glaube ich, nichts mit Schauspiel zu tun.
Ich glaube auch nicht.
Weiß nicht, was er für einen Beruf macht. Auf jeden Fall ist er tatsächlich in den ersten paar Minuten auf die Bühne gekommen.
Unangekündigt. Er hätte uns auch vorher fragen können, hat er nicht.
Hat er nicht, ist aber auch in Ordnung. Es war
Vielleicht Nein gesagt. Ja. Ich habe es wahnsinnig geliebt, dass du, es hätte mich auch total gewundert, also ich war mir auch ganz sicher, dass du so reagierst, trotzdem muss man es mal erleben. Du hast Manfred völlig angstfrei, liebevoll den Platz gegeben. Manfred kam, ich habe keine Brille auf der Bühne auf, ich habe erst sehr spät erkannt, erst als er eigentlich schon neben mir stand, dass das nicht du bist, der aus dem Publikum zurückkehrt, sondern eben Manfred, den ich nicht kannte,
ja.
Der hat gesagt, ich wollte unbedingt einmal den Ottifanten auf einer Bühne machen.
So ist es, ja.
Und wir haben ihm den Raum gegeben, er ist einmal über die Bühne gehopst als Ottifant.
So ist es. Und ist dann auch wieder brav zurückgegangen.
Hat sich die Vorstellung zu Ende angesehen.
Genau.
Es wurde dann gemutmaßt, der ist sicher angesoffen. Ich glaube, er war nicht angesoffen. Ja, er wusste ganz genau, ganz was genau er tut, kam in der Pause in unsere Garderobe und hat sich entschuldigt, aber gleichzeitig gesagt, das habe ich machen müssen.
Ja, und ich bin ihm sehr dankbar, dass er keinen Mitnahmesuizid machen musste.
Stimmt, weil dann wäre es schade. Dann.
Genau, also Sie sind herzlich willkommen.
Nein.
Also nein, Sie sind nicht
herzlich willkommen. Also Aufruf, weil das...
Aufruf ist zu viel.
Oder möchtest du jetzt dazu aufrufen?
Nein, Aufruf ist zu viel, weil es zahlen die Menschen dafür, dass sie uns sind auf der Bühne. Und nicht eine Art Casting-Show ohne so Casting, es. Sozusagen. Ja. Das ist richtig. Aber Manfred fand ich trotzdem schön und ich bin also, wenn Sie das Bedürfnis haben, auf die Bühne zu gehen, warum auch immer, Aufmerksamkeit zu holen, tun Sie das, versuchen Sie das in verschiedenen Laiengruppen zunächst, wenn Sie das Bedürfnis haben, auf die Bühne zu gehen und wem weh zu tun oder sich in die Luft zu sprengen oder einen Mitnahmesuizid zu machen, dann gehen Sie lieber zum Psychologen. Und für alle friedlichen Sachen würde ich zunächst einmal, wenn Sie das beruflich machen wollen, eine Schauspielschule oder was Ähnliches empfehlen und für alle anderen eine Laiengruppe, eine Laientheatergruppe empfehlen, oder?
Ich habe, da sind wir wieder bei den Marx Brothers. Ich hatte das Glück, dass ich das, glaube ich, als wahrscheinlich 5- oder 6-Jähriger zum ersten Mal gesehen habe und ich habe dann kurz darauf meine erste eigene Theater-AG gegründet. Mein Bruder musste dabei sein, obwohl der keine Ambitionen hatte ins Rampenlicht. Der hat dann, glaube ich, Kartenverkauf gemacht. Der hat eine Verkleidungskiste. Und ich habe mit Open-Air-Theater angefangen. Es mussten alle Freunde meiner Eltern sich das, glaube ich, es waren relativ langwierige Inszenierungen. Meistens Ein-Mann-Theater, weil mein Bruder wollte nicht auf die Bühne. Ich habe mich mehrfach umgezogen und meine ersten Solo-Performances bei uns im Garten mit Eintritt gleich. Ich habe immer gewusst, man muss auch, Kunst muss was wert sein. Ich glaube, es hat 3 Schilling gekostet und hatte ein sehr dankbares Publikum. Bin bis heute glücklich darüber, weil ich mir gedacht habe, ja, das kann man ja irgendwie machen.
Ich kenne das sehr gut, nicht von mir, kannst du dir vorstellen, ich hatte da nie Ambitionen dazu, von meinem ältesten Sohn.
Aha, interessant.
Ging das sehr gut. Der hat allerdings mehr seine Freunde dazu gezwungen, ist auch das, was er ist,
bis heute macht. Bis er heute hat sie macht. Inszeniert sozusagen.
Er hat sie inszeniert, er hat sich mehr um die Inszenierung hat meine mittlere Tochter sehr oft dazu gezwungen. Also er hätte wahrscheinlich auch deinen Bruder überredet,
wahrscheinlich
zu machen. Mhm. Weil er ja
ein sehr charmanter Kerl ist, sehr redegewandt.
Sehr redegewandt.
Hätte wahrscheinlich einfach niedergeredet.
Wahrscheinlich, und dann irgendwann genau, und irgendwann hätte er aufgegeben und also nicht gut, hätte Karten nicht verkauft und wäre auf der Bühne gestanden.
Ja. Mein Bruder musste auch, habe ich auch schon mal erzählt, aber es passt ganz gut her. Mein zweiter Berufstraum war Sportreporter. Und ich habe dann so eine Formel-1-Phase gehabt. Da hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich habe Formel 1 mit meinem Vater auf Schwarz-Weiß gesehen, das weiß ich noch. Und das hat mich auch fasziniert, gar nicht so, sondern eher das Kommentieren. Und ich war sozusagen Ayrton Senna und der Sportmoderator. Und mein Bruder musste den Motor oder die Motoren spielen. Weil ich der Ältere war, konnte ich ihn mit Gewalt dazu zwingen. Da gibt es Kassettenaufnahmen, wo ich sozusagen mich selbst feiere, den Kommentator mache und mein Bruder daneben sitzt und... Und jedes Mal, wenn er die Lust verloren hat, schlage ich ihn so.
Ah ja.
Das hört man dann auch. Also, ich habe mich auch bei ihm schon oft dafür entschuldigt.
Rudolf Steiner ist dann doch nicht so gewaltfrei, wie man immer dachte.
Natürlich nicht.
Aber eben, da muss man nur ins Goetheanum fahren, in die Schweiz und sich das einmal anschauen und man merkt, es könnte auch der James Bond Bösewicht sein, der da wohnt.
Wie alle ideologischen Veranstaltungen wird es bei zu viel Ernsthaftigkeit und Verbissenheit schwierig.
So ist es.
So ist es.
Dialektminuten.
Hoppala, da sind die Dialektminuten.
Gewaltig.
Gewaltig.
Was, mir hat wer was geschrieben, das hat mir gefallen. Muss ich sagen, passt dazu. Es gibt einen Ausdruck für die Straßenbahn in Wien. Der Gemeinde-Ferrari.
Ah, das kennen
wir. Habe ich auch nicht gekannt, aber gefällt mir irgendwie.
Der Gemeinde-Ferrari. Ja,
vor allem sehr Gemeinde-Ferrari.
Nein, bei Dialektminuten fällt mir nur kurz ein. Es hat uns ja einer geschrieben, gell? Du hast einen Aufruf gestartet. Simon Schwarz dreht demnächst wieder Metzger.
Ah, ja, richtig,
und es hat uns tatsächlich sofort einer geschrieben. Jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber du googelst sofort.
Ich schaue parallel, rede mal weiter. Ich suche das inzwischen aus.
Der sich sofort meldet, als wäre gerne bereit, Komparse zu sein. Warum erzähle ich das jetzt? Weil er auch vor längerer Zeit schon mit Foto und allem drum
Florian
und dran,
heißt
der Florian. Hallo Florian, servus
hat der
Florian.
Hat Foto mitgeschickt?
Der Florian hat kritisiert vor langer Zeit, dass wir nicht so richtig, dass wir uns nicht so richtig wohlfühlen im Dialekt und dass das irgendwie
naja,
so...
Naja, sagt, ich hab's rausgefunden.
Ich habe
hab ein bisschen was gut zu machen bei dir, lieber Simon. Ich war derjenige, der vor ein paar Monaten in meiner ersten Nachricht an euch zwar bei sehr viel Lob auch den kitzekleinen Hinweis gegeben hat, dass euer Dialekt etwas aus besserem Hause klingt und dass man Januar in Österreich nicht sagt und so weiter. Und jetzt möchte ich Sie entschuldigen und hätte gern wirklich beim Metzger, bei deinem Film, der da gern Statist sei und schickt da noch mit.
Er schreibt dann noch weiter.
Achso, kannst du weiterlesen?
Ja, er schreibt noch weiter, dass ich mich revanchieren darf bei ihm. Das wollte ich eigentlich sagen, ich werde mich sicher nicht revanchieren. Also, ich werde einmal fragen, ob er mitmachen darf. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich ja überhaupt nicht bestimmen, aber ich werde das einmal weiterleiten.
Naja, du wirst schon ein bisschen ein Wort einlegen können.
Naja, ich werde das auf jeden Fall mal weiterleiten, das mache ich. Aber er schreibt da, dass ich das offensichtlich schlecht aufgenommen habe, ja, weil das unser Dialekt das bessere Haus
ist.
Ja,
da
war
es kurz Haas, muss
da
man sagen.
Da war ich kurz Haas, weil ich glaube, wahrscheinlich in einer Schule war, da war er, naja, weiß ich nicht, so wie er ausschaut, glaube ich.
Er kommt eher aus besserem Haus.
Er
ist 44 also, Jahre alt, schaut aus wie 27, muss man auch sagen. Er hat uns ein Foto mitgeschickt. Er hat wirklich 187 cm groß. Ja, dialektmäßig, waldviertlerisch, wienerisch und hochdeutsch. Er kann quasi alles.
Ja.
Also der Florian ist unser Idol, kann man sagen.
Nein, ich wollte nur eins sagen. Dass ich mich selbstverständlich, also... Ich würde mir ja nie irgendwie, was schreibt er da? Ich glaube, es geht fast ins Gewalttätige, dass er bereit ist, dass ihm den Schädel wascht.
Du kannst alles machen quasi mit ihm.
Ja,
vielleicht ist er nicht sowas. Ein bisschen wie dein Buchhändler, dein schöner Buchhändler, dein schöner Statist.
Ach so?
Lauter schöne Männer amoröse, in deinem Leben.
Amoröse Phase mit meinen Statisten.
Möchte ich jetzt nicht sagen.
Nein.
Zum Glück sind die Dialektminuten nämlich.
Naja.
Jetzt vorbei.
Nein, aber selbstverständlich, ich werde mich einsetzen, wollte ich nur sagen. Ich werde mal das weitergeben und werde vielleicht, das wäre ja sehr nett, wir können das dann gerne, müssen wir auch nicht aussprechen, weil es ja überhaupt kein Thema für mich ist. Gehen wir zurück zu unserem Thema.
Ja, ich habe noch ein Zitat, das ist bitte. Nämlich, es hat mich total an dich erinnert, weil das sagst du auch in Interviews und auch mir oft, dass du das für dich auch nicht beantworten kannst. Und ich zitiere Groucho. Ein fahrender Spielmann bin ich. Ich weiß nicht genau, wie ich Komödiant oder Komiker geworden bin. Vielleicht bin ich gar keiner. Es lohnt sich nicht, darüber zu streiten. Fest steht, dass ich jahrelang gut davon gelebt habe, mich als einer zu verkleiden. Ich wüsste nicht, dass ich als Junge umwerfend witzig gewesen wäre. Ich bezweifle, dass irgendein Komiker erklären könnte, weshalb er komisch ist und sein Nachbar nicht.
Interessant, ja. Finde ich wirklich spannend. Das ist wirklich interessant, weil es wirklich ganz viel trifft, was ich auch so empfinde. Und ich hätte auch, würde ich sagen, die Marx Brothers nie als, also natürlich sind die lustig, wenn ich darüber nachdenke, aber es geht immer um wahnsinnig viel. Es geht immer um wahnsinnig viel und ich finde, was ich auch als Kind oder als Jugendlicher an den Marx Brothers so spannend fand, ist eigentlich das, dass ich immer diese Tragödie bei ihnen spüre. Ich spüre immer diese, es geht immer um wahnsinnig viel. Ja? Und das ist ja für mich auch, also ich finde ja nach wie vor, also Komödie kann nur lustig sein, wenn es wirklich um was geht. Ja. Also eine gute Komödie. Es ist wahrscheinlich ein Programm auf der Bühne nochmal was anderes.
Ich glaube nicht. Ich glaube, in letzter Konsequenz hast du völlig recht. Klar kann man sich auf der Bühne auch drüber schummeln, aber wenn man, ich möchte das in dieser Radikalität von dir wirklich auch gelernt haben. Du hast also zuerst die Tragödie definieren und dann den Humor suchen.
Ja, ich glaube trotzdem, dass man natürlich kannst du Leute unterhalten, indem du auf der Bühne, also weil Leute unterhalten sich auch, indem jemand auf der Bühne steht und einen Witzeabend macht, da unterhalten sich Leute auch und werden gut unterhalten. Gibt es ja genug, die das machen. Ist ja auch in Ordnung. Das bin halt ich nicht.
Ja, genau.
Das bin halt ich nicht. Ja. Also insofern, finde ich, muss man das immer schon auch mitrechnen, dass es die Möglichkeit gibt, auch so zu unterhalten. Aber ich glaube, für mich tatsächlich ist, ich könnte Humor nicht definieren, nach wie vor nicht. Ich sehe mich, ich weiß, dass ich sehe das eher als Problem für mich, dass Leute der Meinung sind, ich bin Komödiant. Ja. Ich sehe das auch als Problem für mich, jetzt, wenn wir jetzt in der Berufswelt bleiben, gell, dass man mich als Schauspieler, dass es niemanden, dass weder in der Branche noch das Publikum nimmt mich als Schauspieler wahr, sondern eher als unterhaltsam wahr.
Nein, das glaube ich, das sagst du immer, aber ich glaube, dass die Leute in deiner ganzen Vielschichtigkeit wahrnehmen. Es ist natürlich
in den Angeboten der Rollen.
Naja, es gibt die Gesetze des Marktes und du hast eine Reihe seit Jahren, die einfach alles überstrahlt an Wirkungsmacht. Ist einfach so. Und da sind wir auch einfach im Kapitalismus. Und die Eberhofer Krimis sind halt einfach so populär, dass vieles andere überdeckt wird. Aber ich glaube sehr wohl, alle, die sich mehr für dich interessieren, wissen ganz genau, dass es vieles andere auch gibt.
Ja, aber das ist nämlich schon so. Mein Wahrnehmen ist tatsächlich so, dass es in den letzten Jahren immer weniger wird, dass man mich, also ja, naja, egal, ich kann das auch nicht zu Ende führen, es ist auch wurscht, es wäre wahrscheinlich auch irgendwie uninteressant, aber auf jeden Fall, das unterschreibe ich zu 100%, was er da sagt, zu 100%.
Das sind beide für mich ganz große Komödianten. So, machen wir eine Rubrik, oder?
Sie verhandeln ja immer wahnsinnig viel, die Marx Brothers.
Ja, es geht immer um,
Leben
um Themen,
und Tod,
die auch als Tragödie erzählt werden können.
Immer. Genau. Es wird immer alles groß verhandelt.
Mhm.
Ja. Man hört ein bisschen ein Knarren. Das liegt daran, dass unser Techniker kurz auf der Bühne offensichtlich irgendwas sucht.
Ein Glas Wein eingeschenkt.
Und die Bühne, muss man dazu sagen, das ist wirklich noch so eine. Das sind tatsächlich die Bretter, die Welt bedeuten.
Wirklich, ja?
Weil es ist, wenn du auf der Bühne stehst, du siehst diese alten Holzbretter noch.
Ich habe sogar noch was vorbereitet, das ist aber länger. Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich das noch vorlesen soll. Es gibt noch eine wahnsinnig schöne Stelle aus der Autobiografie von Groucho, wo er einen anderen Komiker kennenlernt.
Ja, wirklich?
Eine schöne Geschichte vielleicht für den Schluss,
ja,
den er auch
dann
sozusagen noch sieht, so wie wir den Bernie hier auf der Bühne, unseren Techniker hier über die Bühne gehen. Sehen gerade, weil wir in der Loge sitzen und ihn beobachten.
So ist es. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit.
Wir haben nicht mehr viel
Insofern,
Zeit. Vielleicht noch eine schnelle Rubrik.
Machen wir mal eine schnelle Rubrik. Warte, da muss ich kurz das Rad drehen. Das ist gar nicht so einfach, da hinzukommen. Muss ich mich bewegen. Warte, ich drehe es mal. Da.
Kulinarik.
Aha, es ist deine Lieblingsrubrik geworden.
Kulinarik.
Mhm.
Naja, das wird immer so verkauft, das ist meine Lieblingsrubrik. Ich habe sie nur verteidigt.
Du hast sie verteidigt, zu Recht.
Ich habe
mir gestern gedacht, wir haben gestern, heute werden wir ja erstklassig und auch quasi von der Nouvelle Cuisine hier verköstigt, aber gestern gab es klassische Hausmannskost und ich habe mir seit langer Zeit, schließt auch den Bogen zu unserem großen Schweiz-Komplex. Ich habe mir Berner Würstel bestellt.
Berner Würstel.
Erinnert mich ans Freibad in meiner Jugend als Teenager. Dort Berner. Und ich habe es wahnsinnig genossen, das wieder mal zu essen.
Berner Würstel. Berner Würstel hat
mit Pommes und Ketchup und Mayo.
Ja. Naja, Berner Würstel. Also habe ich natürlich schon lange nicht mehr gegessen, Berner Würstel. Logisch. Aber Berner Würstel ist ja ist ein bisschen ähnlich wie Käsekreiner, nur noch mit mehr Speck halt. Aber Berner Würstel ist in meinem Gedächtnis fest verankert bei der Musterung. Gab es zu Mittag
Wirklich?
Berner Würstel. Das war Bernerwürstel, war das, ich weiß nicht, was es dazu gab.
Warst du am Schüttel bei der Musterung? Weil ich war in St. Pölten bei der Musterung. Also, ich kann mich nicht an Bernerwürstel. Also so gut verköstigt wurden wir nicht.
Nein, es war bei uns nicht am Schüttel, es war im zweiten Bezirk, aber es war nicht das Schüttel. Da gab es nicht, ich überlege gerade. Ich glaube, ich bin mir schon ein, dass es irgendwo im zweiten Bezirk war. Kann mich nicht mehr erinnern, aber das war Bernerwürstel, was hat es bei euch bei der Musterung gegeben?
Weiß ich nicht mehr.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob man Musterung in Deutschland kennt für unsere deutschen Hörer.
Aber das heißt auch.
Die Stellung, ja.
Also das ist
in Deutschland gibt es ja jetzt natürlich für die ganz Jungen überhaupt keine Wehrpflicht mehr. In Österreich gibt es das ja noch. Seit Gutenberg in Deutschland gibt es das nicht mehr.
Wir sprechen nicht vom Erfinder des Buchdrucks.
Nein, genau. Und vom damaligen Verteidigungsminister, der dann über seine Doktorarbeit gestolpert ist und jetzt einen wahrscheinlich erfolgreichen Podcast mit Gregor Gysi macht.
Und ein Freund von unserem Ex-Kanzler ist.
Ah ja, natürlich. Das
passt aber ganz
passt gut, aber ganz ins, gut Bild, ins Bild. Ja. Ja. Wie auch immer, ja, zurück zu unseren Bernerwürsteln. Ja. Und das ist meine Verbindung zu Bernerwürsteln. Waren die gut gestern?
Ich finde, die kann man nicht gut machen. Da ist
so viel Fett drin.
Das ist einfach so fett und fetter geschmolzener Käse und Frankfurter sind es, glaube ich. Also da
eigentlich, ja.
Ja, ich also Frankfurt, ja. Bern, Wien, eine sozusagen eine innerdeutsche. Ja.
Wobei auch da wieder für Achse. Unsere deutschen HörerInnen, also eine Wiener Wurst, ein Wiener.
Ja, genau.
Für die, bei uns heißen die Wiener
Wurst Frankfurter.
Frankfurter.
Das ist wirklich hochkomplex.
Das ist ein bisschen komplex.
Dazu fette Pommes, Ketchup, Mayo, also einen gemischten Salat. Also das schmeckt immer gleich. Das ist so ein bisschen.
Ja, das stimmt schon mit Freibad. Das ist interessant. Ich war mal mit dem Sebastian zusammen bei unserer Doku Grenzgänger, waren wir bei Alexander Herrmann. Und Alexander Herrmann hat, glaube ich, 2-Sterne-Lokale inzwischen und noch ein drittes Nicht-Sterne-Lokal, glaube ich. Und in seinem Heimatort, wo auch das Sternelokal ist, die Freibad-Imbissbude übernommen, die Ausschreibung dafür gewonnen und verkauft dort ganz klassische Pommes und all das, was man im Freibad vom Geschmack her macht. Nämlich, er sagt, da versucht er gar nicht erst irgendwie was anderes reinzumachen, weil er hat uns gesagt, und das finde ich durchaus richtig, es gibt eine gewisse Verbindung von Kulinarik und Erinnerung und du wirst Fischstäbchen, egal wie du sie herstellst, diese Verbindung, die du als Kind zu dem Geschmack von Fischstäbchen hast, die willst du wieder erleben, wenn du Fischstäbchen isst und bei Pommes ist es ein bisschen ähnlich.
So ist es.
Vor allem, wenn du sie im Freibad essen willst. Und das ist Bernerwürst, das ist ein bisschen das, was du sagst, glaube ich. Es gibt Gerichte, die öffnen deinen Mind sozusagen, gell? Das holt dich emotional ab, nicht wegen dem Gericht, sondern wegen der Erinnerung, die freigesetzt wird, wie Gerüche oder Geräusche. Geräusche habe ich zum Beispiel, es hat nichts mit Kulinarik zu tun. Sommer und dieses leichte, wenn die Wanden, also bei Segelbooten, diese Metallschnüre, also Wanden, glaube ich, nennt man es, vom Mast, die auf die Seite gehen. Und das sind ganz viele so kleine Schnüre dran und kleine Tücher, also vereinfacht erklärt, damit man sieht, wo der Wind herkommt. Und das Plätschern vom Wasser am Boot. Und wenn ich die Augen schließe und dieses Geräusch höre, dann erinnere ich mich sofort an meine Jugend am Attersee.
Wie schön.
Ja, also nicht an die Jugend, sondern an die Sommer am Attersee beim Opa Grubinger. Und da kann ich jetzt natürlich wieder die Lücke schließen zur Kulinarik, mit dem ich früh morgens mit dem Boot rausfahren durfte, fischen gehen durfte, Aal, alles Mögliche reinholen durfte, der sich selbst geräuchert hat, das alles, die Boote selber restauriert hat. Wir waren in der Werkstatt, wir haben diese Fische hergerichtet, geräuchert, diese Fische rausholen aus dem Boot, das ist alles eins für mich.
Das ist wirklich sehr schön.
Gut.
Ja, gut.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
Was für eine tolle Rubrik, die Kulinarik, wirklich.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit.
Tür und Tor.
Ja, wirklich. Man kann viel erzählen dazu.
Vergangenheit.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen überlasse ich dir das jetzt, ob du noch Groucho Marx ein bisschen was Tolles vorlesen möchtest.
Ja, ich meine, man kann es ja absetzen und rausschneiden, wenn es uns zu viel wird. Gibt auch noch ein kurzes Zitat von Groucho, das ich auch noch.
Dann machen wir das doch, jetzt das kurze Zitat noch, weil wir sind wirklich zeitlich schon sehr begrenzt. Und wir heben uns diese tolle Geschichte für Groucho Marx mit einem Cliffhanger, hören wir
ja,
auf.
Ja, gute Idee. Wir fangen die nächste Folge mit der Geschichte an, die ist nämlich wirklich toll.
So ist es.
Ja,
da haben wir einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge.
Zum ersten Mal einen Cliffhanger.
Ja.
Geil. Okay, dann haue ich noch ein Zitat raus, das ich auch hochinteressant finde, weil sich offensichtlich manches nicht verändert hat seit seiner Zeit im Showbusiness sozusagen. Und weil hier auch nachgewiesen ist, ich habe das Zitat vorher nur erwähnt und da kommt es aber vor. Ich zitiere: Heute schießt man binnen 24 Stunden ins Rampenlicht. Es muss nur einmal klingeln und schon stellt man beim Aufwachen morgens fest, dass die halbe Madison Avenue einem Verträge unter der Tür durchschiebt. Früher wurde man nicht über Nacht bekannt. Wir mussten jahrelang über Bühnen hüpfen, um uns durchzusetzen. Wir traten in Städten auf, in denen ich heute nicht einmal begraben sein möchte.
Ist aber auch interessant, wann hat er das geschrieben eigentlich?
Naja, wahrscheinlich in den 40er Jahren.
Ah, interessant. Finde ich nämlich auch spannend, weil...
Oder auch später, vielleicht hat er es später geschrieben, aber...
Ja, ja. Mit diesem innerhalb von 24 Stunden hochschießen, finde ich schon auch interessant, weil ich habe das so oft erlebt in meinem Leben, dass mich SchauspielerInnen begleitet haben, mit die ich kannte und die mich in einer Geschwindigkeit plötzlich überholt haben, also hochgeschossen sind, die ich aber alle auch wieder erlebt habe, meistens, wie sie auch an mir wieder vorbeischießen in die andere Richtung. Also man schießt oft, also dieses schnell Hochschießen wünsche ich eigentlich wirklich niemanden, muss ich sagen. Ich habe es selten erlebt, dass jemand, der schnell hochgeschossen wurde, langsam nach unten gefallen ist, sondern meistens so schnell wie er hochgekommen ist, er auch so schnell nach unten wieder gefallen.
Fast schon ein schönes Schlusswort. Es ist Ihnen vielleicht, liebe HörerInnen, zu Hause aufgefallen, wir haben eine neue Freiheit definiert. Wir wollen nämlich langsam in Richtung wöchentlich gehen. Wir führen einige Gespräche, ob das logistisch möglich ist. Das heißt, die Folgen werden ein bisschen kürzer und es müssen nicht mehr alle Rubriken immer vorkommen. Heute haben wir zwei sonst sehr beliebte Rubriken zum Beispiel ausgelassen, über die sprechen wir in der nächsten Folge wieder.
Ganz sicher sogar. Auch da wieder eine Art Cliffhanger.
So ist es. Zwei Cliffhanger heute. Danke für Ihre Zeit.
Ja. Dankeschön. Wir müssen jetzt schnell sein. Gehen wir gleich in die Grandstein über. Gibt es noch was vorzulesen für dich? Gibt es noch irgendwelche Termine, die wir raushauen wollen?
Nein, gibt es nicht.
Gibt es gar nichts. Wollen wir gerade gar nichts.
Wir wollen wieder das Interesse sozusagen. Wir wollen uns wieder rar machen.
Sehr schön.
Es gibt kaum mehr Karten. Man kann es einfach behaupten.
Ja,
aber schauen Sie auf die Homepage mannenrube.com. Da gibt es alle Schwarz und Rube Termine. Wenn Sie uns schreiben wollen, schwarzundrube@goodguys.de. Es gibt uns auf Instagram. Es gibt uns sogar auf TikTok. Und Sie können auch auf Facebook auf meiner Seite auch natürlich alle Infos zu Simon Schwarz erfahren. Ich gebe hier nochmal seine Telefonnummer wie jede Woche durch. 0699 11 12 19 24 12. Du hast die Nummer gewechselt, weil ich sie letzte Woche verraten habe. Es haben tausende Menschen angerufen.
Ja, ich habe
heute die
gewechselt.
Neue Nummer. Es tut mir leid,
dass es mir wieder passiert. Ich habe einen Vertrag mit einer großen Telekommunikationsfirma geschlossen, damit ich sie wöchentlich wechseln kann,
also
die Nummer.
Sie müssen schnell sein, wenn Sie Simon erreichen wollen. Müssen Sie ins Theater kommen.
Eigentlich ins Theater kommen,
sich eine Karte.
Wobei da auch nicht zu viel stören, ist auch schon wieder schwierig, weil es hatten wir ja gerade mit Manfred erzählt.
So ist es.
Es ist schwierig, wir sind wahnsinnig glücklich, dass Sie uns bis jetzt hier gefolgt sind, dass Sie uns treu geblieben sind, dass Sie uns gehört haben. Wir sind stolz auf Sie, dass Sie das geschafft haben, dass Sie Sie können heute wieder einen Pluspunkt machen in Ihrem Kalender und schreiben, ich habe es überstanden, ich habe Schwarz-Rubey gehört.
So ist es. Wichtig wäre auch noch 5-Sterne-Bewertung und ein Abo. Kostet nichts extra, Sie müssen einfach nur auf Abonnieren klicken, hilft uns.
Kostet nichts extra.
So ist es in dieser kapitalistischen Welt.
So ist es. Wir lieben Sie und hoffen auf ein weiteres Hören.
So ist es, steigt Sie ganz schnell auf.
Good morning, stranger.
Schwarz und Rubey ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentin Julia Hoff. Sound und Schnitt Annalena Hesse, Colin Nillert und Jacques Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.